SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Vor einem Jahr war Marion Brasch mein Gast in SWR 2 Tandem. Die Radiojournalistin und Schriftstellerin stammt aus einer bekannten Bildungsfamilie der DDR. In dem Gespräch wird deutlich, wie unterschiedlich Ost- und Westbiografien sein können und wo sie sich dann doch wieder ähneln. Aus diesem Grund wiederholen wir das Gespräch heute Abend. Marion Braschs Eltern waren als Kommunisten mit jüdischen Wurzeln vor den Nazis ins britische Exil geflohen und nach dem Krieg ganz bewusst nach Ost-Berlin gegangen, um ein anderes Deutschland mit aufzubauen. Horst Brasch wurde Mitglied des Zentralkomitees der SED und stellvertretender Kulturminister in der DDR. Marions Mutter arbeitete als Journalistin. Marion Brasch war das jüngste von 4 Kindern. Die Brüder Thomas Brasch und Peter Brasch wurden Schriftsteller. Klaus Brasch war Schauspieler, kam schon früh ums Leben im Alter von nur 30 Jahren. Und auch Thomas und Peter leben nicht mehr. Beide sind 2001 gestorben. Alle drei Brüder haben gegen den Staat, gegen die Verhältnisse in der DDR opponiert und damit auch gegen den Vater. Über ihre Familiengeschichte hat Marion Brasch 2012 ihren ersten Roman geschrieben. Jetzt ist Ruhe, heißt er. Für sie der Anfang einer literarischen Karriere. Ihr jüngster Roman, Lieber woanders, ist im Februar 2019 erschienen. Schönen guten Abend, Marion.
Guten Abend.
Wir duzen uns, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen. Wir haben uns vor 18 Jahren kennengelernt, weil wir für den gleichen Radiosender gearbeitet haben oder auch noch arbeiten. Und bis dein erstes Buch rauskam, war mir deine Familiengeschichte gar nicht so bewusst. Also klar, ich wusste, wer Thomas Brasch ist oder Klaus Brasch. Also auch als Westsozialisierte waren mir die Namen durchaus ein Begriff. Aber ich habe die nie mit dir in Verbindung gebracht.
Das ging ganz vielen so.
Habe ich nicht hingehört? Oder nee. Hast du tatsächlich deine Familiengeschichte vor dem Roman nie groß thematisiert?
Ja, die habe ich nicht thematisiert, weil ich auch jetzt nicht so dachte, das ist eine bedeutende Familie. Das wurde sie im Nachhinein. Es gibt dieses Buch, man hat mir damals nahegelegt, nachdem zwei meiner Brüder gestorben waren, also ich letztlich die letzte war, eine Geschichte zu schreiben über diese Familie. Und als das Buch dann raus war, hat man dann gesagt, okay, das ist ja dann tatsächlich irgendwie schon eine exemplarische Geschichte.
2001. Sind die beiden letzten gestorben.
Ja, Peter und Thomas.
Und dann hat es aber doch noch eine Weile gedauert, bis du dann dieses Buch tatsächlich geschrieben hast. Warum hast du es dann getan?
Es gab immer Leute, die gesagt haben, ja, erzähl doch mal diese Geschichte, das ist schon interessant. Also dieses Spannungsfeld zwischen diesen rebellierenden Söhnen und dem autoritären Vater, das steht ja nicht nur für so ein gesellschaftliches Problem, sondern auch für ein familiäres und ein Generationenproblem, das viele vielleicht teilen können. Und das war dann letztlich der Auslöser, ja, dann habe ich lange überlegt, wie ich es erzählen könnte. Und die einzige Möglichkeit, das so zu tun, dass es mir angemessen schien, schien eben als Roman, also als Fiktion im Prinzip diese Geschichte entlang der Fakten zu erzählen.
Der Untertitel heißt auch meine fantastische, die Geschichte meiner fantastischen Familie.
Die Geschichte meiner fabelhaften.
Fabelhaften Familie.
Genau, meiner fabelhaften Familie. Also das war dann eben auch so ein Ding, dass ich, da steckt die Fabel drin und fabelhaft ironisch zu sagen, fand ich auch ganz passend.
Marion Brasch ist heute Abend mein Gast, Radiojournalistin und Schriftstellerin oder auch Schriftstellerin oder Radiojournalistin. In welcher Reihenfolge würdest du es jetzt eigentlich sagen?
Naja, also bis vor kurzem dachte ich immer noch, die Brötchen verdiene ich mir hauptsächlich durch das Moderieren einer Radiosendung, zum Beispiel bei dem Sender, bei dem wir auch gemeinsam arbeiten, bei Radio 1. Inzwischen hat sich das Kräfteverhältnis ein bisschen verschoben. Also ich schreibe mehr, ich habe auch Theatergeschichten gemacht und so diverse Seiten, ja, Dinge, die nichts mit dem Radio zu tun haben. Insofern bin ich inzwischen, glaube ich, paritätisch unterwegs, wenn man so will. Also ich würde es gar nicht, ich würde mich aber trotzdem immer nicht zuerst als Schriftstellerin bezeichnen, weil ich habe zu viel Respekt immer noch vor dieser Berufsbezeichnung.
Hättest du vor 10, 20 Jahren gedacht, dass du mal in die Fußstapfen deiner Brüder trittst?
Nein, niemals. Also das waren wirkliche Schriftsteller, wirkliche Dichter, auch mit dieser Intention, es sein zu wollen, schon sehr, sehr früh. Und ich hatte diese Intention eigentlich nie oder diese Ambition, sondern ich habe zwar auch schon geschrieben, aber ich habe mich jetzt da auch nicht für besonders begabt gehalten. Ne? Also mit dem ersten Roman, bei diesem Familienroman, waren dann gewissermaßen auch die Schleusen geöffnet, weil der Verlag sagte, ach, das ist gut, was du machst und wenn du mal wieder was hast, dann zeig's doch mal und dann habe ich weitergemacht.
Es sind große Fußstapfen. deiner Brüder.
Aber
hemmen die dich manchmal?
Nee, überhaupt nicht, weil ich mich mit ihnen überhaupt nicht vergleichen kann und auch nicht vergleichen will, weil ich was völlig anderes mache. Also ich habe, glaube ich, jetzt, was die schriftstellerischen Qualitäten, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht unter Wert verkaufe. Also ich würde mich nie mit ihnen messen. Ich finde, dass sie wirklich dieses Wort, diese Bezeichnung Dichter, Schriftsteller wirklich verdienen und ich mir das gerade noch erarbeite. Und das ist auch sehr schützend, dass ich mich nicht mit ihnen messe, weil sonst hätte ich nie angefangen.
Und das im dritten Beruf mittlerweile.
Ja, also eigentlich sogar im vierten, wenn ich so richtig überlege. Ich war ja, nachdem ich Schriftsetzer war, war ich auch noch im Verlag tätig und also habe schon verschiedene Dinge getan, bevor ich das jetzt mache. Und das ist, ja, das stimmt. So biografisch sind da schon einige Berufsbezeichnungen dazugekommen, ja.
Im vergangenen Jahr kam ein Dokumentarfilm über deine Familie in die Kinos und darin sagte Petra Schramm, die Lebensgefährtin deines jüngsten Bruders Peter, dass Thomas, der Älteste, verboten hat, über die Familie zu schreiben. Stimmt das?
Naja, er hat es eher sich verboten. Er sagte eher so, das macht man nicht.
Es klang aber so, als ob es ja, auch Peter nicht gedurft hätte.
Nein, also nee, ich weiß nicht, ob die beiden da irgendwie eine Abmachung hatten oder so. Das stimmt so nicht. Ich glaube, Peter hat dann gesagt, ja Thomas, das darf man eigentlich nicht machen. Und da Peter immer wirklich auch sehr nah an Thomas dran war und er auch so im Schatten seines Bruders stand und auch versucht hat, ein bisschen zu sein wie er, obwohl er eigentlich ganz andere und große Talente hatte, hat er sich das vielleicht zu eigen gemacht. Und ich habe mich dann einfach drüber weggesetzt, weil ich das auch gar nicht wusste. Also ich kannte diese Aussage gar nicht.
Du sagst aber ganz klar, das ist deine Version der Geschichte.
Ja, das ist meine Version, weil jeder, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, jeder hat seine Geschichte, seine Familiengeschichte, die er zu erzählen hat und bestimmte Geschichten, die andere Familienmitglieder gar nicht so erlebt haben beziehungsweise anders erzählen würden. Und das war mir ganz wichtig, dass ich nicht sage, so war diese Familie, sondern so habe ich sie erlebt. Das ist übrigens ganz genauso mit dem Land, in dem ich geboren bin, nämlich der DDR, dass ich sage, man kann im Prinzip nicht behaupten, die DDR war so oder so, sondern die DDR war so, wie jeder einzelne Bewohner oder Mensch, der in diesem Land gelebt hat, sie erlebt hat. Und das kann von wirklich ganz, ganz schlimm und tragisch sein bis zum, ach, es war eigentlich okay.
Also deine Brüder hätten die Geschichte, wenn sie sich das erlaubt hätten, wahrscheinlich anders erzählt. Zum Beispiel die Verhaftung von Thomas?
Ja, mit Sicherheit. Also da hätte er, ich kann das ja nur, ich war damals 7 Jahre alt, als das passiert war, 1968 im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Truppen in Prag, da hat er Flugblätter verteilt und wurde festgenommen und verurteilt. Und ich kann das ja nur aus der Perspektive des Nesthäkchens erzählen, also des Mädchens, das da irgendwie das mitbekommen hat, aber gar nicht werten kann. Und er war dabei, also er war es ja und er hat im Knast gesessen, er kann darüber erzählen, das würde ich nicht machen.
Aber in der Doku zum Beispiel, im Dokumentarfilm sagst du, er hat das auch gerne dramatisiert.
Naja, nee, dramatisiert nicht. Es gibt so einen noch immer ungeklärten Fakt. Er hat immer gesagt, mein Vater habe ihn angezeigt. Ich habe das recherchiert, also ich habe wirklich recherchiert, ich habe die Stasi-Akten von Thomas, von meinem Vater, auch die Personalakte meines Vaters gelesen und es gibt nirgendwo einen Vermerk darüber, dass mein Vater wirklich die Stasi angerufen hätte. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt nötig gewesen wäre. Also dass die wussten schon so, wo er zu finden ist. Das musste mein Vater gar nicht erledigen. Es ist aber die Schuld liegt trotzdem bei meinem Vater, weil er hätte seinen Sohn schützen können. Er hätte sagen können, er hätte sich vor seinen Sohn stellen können. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, er kriegt, was er verdient.
Aber seine Karriere hat einen ordentlichen Knick bekommen.
Ja, absolut.
Die deines Vaters.
Genau. Also er war stellvertretender Kulturminister und wurde danach dieses Amtes enthoben, an die Parteihochschule nach Moskau geschickt und danach in die Provinz nach Karl-Marx-Stadt als zweiter Sekretär der Bezirksleitung. Und das war natürlich schon
eine Degradierung.
Ja.
Hast du deinen Vater besser verstanden als deine Brüder? Du hast nicht gegen ihn opponiert.
Nee, am Anfang war ich das kleine Mädchen, das immer daneben gestanden hat, das dann auch die Kleine war und die Süße und das Mäuschen und so nicht so richtig ernst zu nehmen ist jetzt, ne? Also in den Konflikten. Je größer ich wurde, desto mehr geriet ich dann auch zwischen die Fronten und musste mich verhalten. Und das war sehr, sehr schwierig für mich, weil ich einerseits natürlich meinem Vater das Gefühl geben wollte, alles richtig zu machen, bei mir endlich mal. Die geht nicht in die Kunst, die lernt einen richtigen Beruf. Und auf der anderen Seite das Leben meines Bruders, meiner Brüder sehr bewundert und bewundert habe und faszinierend fand. Und ich wollte eigentlich auch so leben wie sie. Und das war im Prinzip dieser Konflikt, in dem ich mich bewegt habe.
In welchem Konflikt hat deine Mutter gestanden?
Ja, meine Mutter, das ist ja wieder eine eigene Geschichte. Sie kam ja aus Wien. Also meine Eltern haben sich in der Immigration in England kennengelernt. Beide mussten als Juden Deutschland bzw. Österreich verlassen, haben sich dort kennengelernt und lieben gelernt. Und meine Mutter wollte anfangs gar nicht nach Deutschland kommen. Also sie hatte eigentlich keine Lust auf dieses Land. Und sie wollte eigentlich Künstlerin sein. Also alles, was es an künstlerischem Potenzial gibt in dieser Familie, kommt von ihr. Und sie hat dann aber gesagt, okay, ich finde die Idee letztlich dann auch gut, in diesem Osten Deutschlands etwas anderes aufzubauen, und ist ihrem Mann gefolgt, aber jetzt nicht so als hinterher, so, sondern weil sie davon überzeugt war, dass es richtig war, und weil sie überzeugt war davon, ihre Träume auch hinten anzustellen für diesen großen Traum eines sozialistischen Landes, eines sozialistischen Deutschland. Und das hat sie dann aber mitunter auch nicht bereut, das kann ich nicht sagen, aber sie hat schon darunter gelitten, ihren Traum nicht gelebt zu haben. Das hat man dann auch sehr stark gespürt.
Deine Familie war und ist eine ganz besondere Familie, aber inwiefern, und du hast das ja vorhin auch schon angedeutet, ist eure Geschichte typisch für die deutsche Nachkriegsgeschichte?
Das ist schwierig. Also ich denke mal, so diese Seite, ne, also derer, die aus der Emigration kamen, die aus dem Krieg kamen, die irgendwie diese große Hoffnung hatten, etwas anderes zu schaffen aus diesem kaputten und geschundenen Deutschland, aus diesem Teil des Landes. Die sind mit einem großen Idealismus angetreten und mit dem besten Gedanken und den besten Intentionen, das zu schaffen. Und sie sind daran gescheitert. Also warum auch immer, das ist, hat ganz viele Gründe, und wahrscheinlich kann man auch die nicht pauschalisieren. Sie sind daran gescheitert, vielleicht weil sie es in so kurzer Zeit schaffen wollten. Sie wollten innerhalb kürzester Zeit eine völlig neue Gesellschaftsordnung aufbauen und haben dabei so viele Fehler gemacht. Das zu bewerten steht mir nicht zu, aber das machen ja die Historiker. Sollte man aber auch sehr vorsichtig sein und wirklich auch diese Leistung anerkennen, also diesen Hintergrund auch anerkennen, mit dem sie das gemacht haben, ja. Und nicht gleich sagen, Stalinisten und ja, ihr habt da eine neue Diktatur hingestellt. Das war es am Ende auch. Aber es war anders gedacht und sie wollten eine offene Gesellschaft. Es ist ihnen nicht gelungen. Es hat ganz viele Faktoren. Und ich glaube, solche Leute wie meine Eltern, da gab es viele davon. Also insofern stehen meine Eltern auch exemplarisch für eine Generation.
Toni ist eine junge Frau, die auf dem Land in einem Wohnwagen in den Tag hineinlebt. Alex ist Bühnenarbeiter einer Band, immer auf Achse zwischen der Familie, der Geliebten und der nächsten Konzertbühne. Auf beiden lastet eine schwere Schuld. Beide sind miteinander verbunden, obwohl sie sich nicht kennen. Und um diese beiden Menschen geht es in dem neuen Roman von Marion Brasch, die heute Abend mein Gast ist. Lieber woanders, so heißt dieses Buch. Es geht um Schuld und um den Zufall. Du zitierst im Roman Heinrich Heine: Alles in der Welt endet durch Zufall und Ermüdung. Was bedeutet dieses Zitat für dich?
Naja, also ich wollte irgendwann einen Schluss finden. Das ist ja tatsächlich der letzte Satz der Geschichte dieses Romans. Und der hat zweierlei Bedeutung für mich. Also einerseits ganz faktisch, ne? Also man kann eine Geschichte auch tot erzählen. Also man kann auch kein Ende finden. Dann ermüden die Menschen beim Lesen. Und dann gibt es den Zufall, der etwas beenden kann. Auf sehr radikale Weise. Er kann aber auch etwas Neues anfangen lassen, ne? Also das steht jedem frei. Und diese beiden Gedanken hatte ich. Und der Zufall, wie du schon sagtest, spielt in dieser Geschichte eine große Rolle, weil er einerseits ein Zufall als Ursache für etwas ist, was dann Schicksal wird. Und auf der anderen Seite auch während dieser Reise, also die beiden Menschen bewegen sich ja aufeinander zu, immer wieder Dinge passieren, die eigentlich dazu taugen, sie nicht zusammenkommen zu lassen. Also diese beiden Faktoren fand ich interessant, und ich fand dann dieses Zitat von Heine irgendwie schön und treffend.
Aber was fasziniert dich so am Zufall? Das ist ja nicht das erste Mal. Auch bei Wunderlich reist nach Norden hat der Zufall so eine zentrale Rolle gespielt.
Ja, weil unser Leben aus Zufällen besteht. Also wir sind uns derer oft nicht so bewusst, ne? Also wir werden uns dieser Zufälle erst bewusst, wenn sie Schicksal werden. Ich finde die deutsche Sprache auch so interessant und faszinierend und manchmal auch tückisch, wenn zum Beispiel Zufall und Schicksal so verwechselt werden. Also wir sagen, oder nicht verwechselt, sondern so, ja doch irgendwie
synonym benutzt werden.
Also wenn man sagt, Schicksal ist doch immer irgendetwas, was Schweres ist. Also wir sprechen von Schicksalsschlägen, ja.
Bei Zufall ist was Leichtes.
Zufall hat immer was Leichtes, obwohl es ein Schicksal dann später zur Folge hat, das nicht leicht sein kann, ja, oder nicht leicht wird. Das finde ich toll als Gedankenspiel und eben auch als Grundlage für eine Geschichte.
In Wunderlich reist nach Norden erzählst du von einem Mann, der sich treiben lässt, und auch jetzt im neuen Roman, Toni, ist wiederum eine Frau, die ohne Ziel durchs Leben geht. Also sie will nach Neuseeland reisen, aber vielleicht irgendwann, wenn das Geld mal da ist. Was fasziniert dich an so ziellosen Menschen?
Ich finde es ein großes Privileg, nicht unbedingt ein Ziel haben zu müssen, sondern sich treiben lassen zu können. Das ist, also ich betrachte das als Geschenk. Und weil es bei mir tatsächlich auch durch Zufälle und glückliche Umstände dazu geführt hat, dass ich ein glückliches Leben führen konnte bis jetzt. Und dass ich nicht suchen musste nach irgendeiner Bestimmung. Ich hatte immer eigentlich kein großes Talent darin zu wissen, was ich will. Das wusste ich sehr, sehr lange überhaupt nicht und weiß es eigentlich so recht heute auch noch nicht so. Jetzt will ich irgendwie Geschichten erzählen, das macht mir Spaß, aber ich habe jetzt nicht das Ziel, dies oder jenes damit zu erreichen. So, ne? Und deswegen sind mir so eine Charaktere sehr nah, die irgendwie eher so Dinge auf sich zukommen lassen. Das kann auch dazu führen, dass man in so eine Lethargie rutscht und sagt, naja, das ist die Gefahr, das ist die Kehrseite. Aber ich finde es eigentlich eine Tugend, sich so treiben lassen zu können, dieses Gefühl, lässig irgendwie in den Tag hineinzugucken.
Ich zitiere mal aus dem Roman »Lieber woanders«. In jedem Tapferen steckt ein Feigling, in jedem Zärtlichen ein Grobian, in jedem Ehrlichen ein Lügner, in jedem Guten ein Schlechter. Unser Paralleluniversum sind wir uns selbst, ob wir wollen oder nicht. Ist das Zufall oder ist das Willen, wenn wir gut sind und nicht schlecht?
Oh, das ist ja auch eine gute und schwere Frage. Es ist, glaube ich, beides, ne? Also wir tun Dinge, von denen wir meinen, das ist genau das Richtige, ob jetzt für uns oder für andere. Das ist ja immer so eine Interpretationsfrage. Eigentlich, glaube ich, ist jeder dazu in der Lage, etwas Gutes zu tun und auch
etwas Schlimmes zu tun.
Ja, genau. Und manchmal tut man dumme Dinge oder schlimme Dinge, ohne sie bewusst gewollt zu haben, ohne jemanden Schaden zufügen zu wollen, ganz bewusst. Also da ist, glaube ich, das ist eine Gratwanderung, ne? Also das zu beurteilen, das ist ja auch wirklich, manchmal ist man erschüttert darüber, was man vielleicht jemand anderem an Schmerz zugefügt hat, ohne es gewollt zu haben, ja.
In dem Roman stecken noch viele andere kleiner, schöner Weisheiten. Woher nimmst du die? Also wie wichtig ist dir das, dass du auch eine Botschaft jenseits der Geschichte vermittelst mit deinem Roman?
Gar nicht. Also das habe ich überhaupt nicht vor. Ne? Also ich erzähle...
Das kommt von alleine.
Das kommt, naja, also wenn man drüber nachdenkt. Also ich setze so Charaktere in die Welt, Figuren in die Welt, die müssen ja über Eigenschaften, über einen Charakter verfügen. Dann denke ich über deren Charakter nach. Dann denke ich über deren Schuld nach. Dann setze ich sie Zufällen aus. Sie müssen sich verhalten. Dann denke ich darüber nach und lasse sie reflektieren darüber. Und was ich ihnen mitgebe, sind dann mitunter eben auch Gedanken, die ich dabei habe. Und das finde ich interessant, darüber nachzudenken, gemeinsam mit dieser Figur.
Marion, du lebst in Berlin, in Prenzlauer Berg. Du hast aber das Glück, sag ich mal, dank Stipendien, auch mal eine Zeit lang immer woanders leben zu können. Also ich glaube, Wunderlich reist nach Norden ist entstanden auf Schloss Wiepersdorf.
Richtig, ja.
Wo schreibt sich am besten?
Also eigentlich ist es egal. Den ersten Roman habe ich zu Hause geschrieben. Also den
in Prenzlauer Berg. Ruhe,
den habe ich in Prenzlauer Berg an meinem Schreibtisch geschrieben. Und das ist eigentlich egal, wenn man die Idee hat und weiß, wie man eine Geschichte erzählt, dann ist es völlig egal, wo man schreibt. Also dann kann man auch in der S-Bahn schreiben oder so, ne? Also das geht. Ich habe auch im Zug teilweise geschrieben. Ich habe auch erlebt, dass ich bei einem Stipendium einen Monat keine Zeile zustande gebracht habe. Also es spielt keine...
Warum?
Weil die Geschichte, also es war jetzt tatsächlich für diesen neuen Roman Lieber woanders. Ich hatte die Idee, die Geschichte anders zu erzählen und hatte den Anfang geschrieben, 20 Seiten. Und dann habe ich damit gesessen dort in diesem Stipendium und dachte, das funktioniert nicht. Ich will die Geschichte aber nicht so schreiben. Und ich wusste aber nicht, wie ich sie schreiben wollte.
Wo warst
oder
du denn?
Sollte. Das klingt jetzt total kitschig und es war aber wirklich, es war auch sehr kitschig, auf einem Berg in Italien. Das war die Casabaldi in einem kleinen Ort. Olevano Romano hieß der, so 50 Kilometer von Rom entfernt. Und da saß ich auf dem Berg und hatte keinen Plan und habe einen Monat wirklich gelitten. Ich fand diesen Ort wunderschön. Man konnte wirklich in alle vier Himmelsrichtungen gucken über die Berge und so. Aber es hat mir nicht geholfen. Also das ist völlig, wie gesagt, also man kann unter widrigsten Umständen schreiben, wenn man eine Idee hat, was man oder wie man etwas erzählen will.
Das war auch ein Stipendium da in Italien.
Das war auch also ein Stipendium.
Du warst da
drei Monate.
Drei Monate auf dem Berg.
Auf dem Berg, genau.
Würdest du lieber woanders leben als in Berlin-Prenzlauer Berg?
Nein, also ich bin da, der Prenzlauer Berg, so wie ich ihn kenne, so wie viele Menschen ihn kennen, ich lebe ja da seit den 80er Jahren, hat sich sehr verändert. Durch die gesellschaftlichen Dinge, die passiert sind, die Veränderungen und so weiter. Es ist nicht mehr der Prenzlauer Berg, den ich kenne und den ich auch sehr geliebt habe, weil er sehr so heterogen war, weil Arbeiter da gewohnt haben, Künstler, also in Anführungsstrichen normale Leute neben irgendwie extravaganten Leuten, alle zusammen irgendwie da unterwegs waren und alte Leute auf der Straße zu sehen waren, die jetzt da nicht mehr sind. Ne? Also es hat sich sehr verändert. Es ist sehr nett, wie man so schön sagt. Es ist sehr, sehr nett, sehr hübsch, sehr aufgeräumt. Aber wenn ich mich darüber beschwere, ist das Jammern auf extrem hohem Niveau. Ich lebe nach wie vor sehr gerne da und solange ich mir die Miete da noch leisten kann, werde ich da auch nicht wegziehen.
Und ist trotz der Veränderung immer noch deine Heimat, würdest du Heimat sagen?
Ja, also ja, Ost-Berlin, also ich sag dann auch mal, es ist für mich nach wie vor ein Schritt über eine imaginäre Grenze, wenn ich nach West-Berlin gehe. Das ist ganz seltsam. Also das hat überhaupt nichts Wertendes, sondern es ist für mich eine andere Stadt. Also ich habe die Hälfte meines Lebens im Osten gelebt und die andere Hälfte im Westen. Das ist jetzt wirklich so diese Hälfte-Hälfte. Und es ist für mich aber trotzdem sehr viel stärker Ost-Berlin meine Heimat, wenn ich von Heimat sprechen kann. Ich gehöre zu den Leuten, die sich gewünscht hätten 89, dass die Sache ein bisschen anders läuft. Also dass man irgendwie versucht, aus dem, also der 4. November war so ein entscheidendes Datum, wo die Leute auf den Alex gegangen sind, irgendwie 1 Million Leute auf dem Alex standen und sagen, wir wollen hier ein anderes, ein demokratisches, ein offenes Land. Das war diese Demonstration. Was dann am 9. November geschah, war dann schon wieder was anderes. Die Mauer ging auf, alle konnten in den Westen, aber es ging gar nicht unbedingt darum, in den Westen zu können, sondern eine offene demokratische Gesellschaft im Osten zu haben. Und diese Chance, da noch was mit diesem Land DDR oder mit diesem Staat DDR zu versuchen, mit anderen Mitteln, einem dritten Weg oder wie auch immer man das bezeichnen könnte, diese wurde vertan. Und deswegen bin ich jetzt nicht die, die gesagt hat, ich habe geweint, als die Mauer aufging. Weder im Guten noch im Schlechten. Ich fand's, dachte, ja, anders wäre es auch vielleicht auch gut geworden.
Und das war übrigens auch ein Zufall.
Das war auch ein Zufall, ja. Allerdings, ja.
Dass die Mauer
großes
aufging.
Großes historisches Missverständnis.
Dein Vater hat den Mauerfall nicht mehr erlebt.
Nee, er ist im Sommer 89 gestorben.
War das gut für ihn?
Ich denke ja, also weil er hätte die Welt nicht mehr verstanden, also buchstäblich und wahrhaftig nicht mehr verstanden. Ich sehe ihn wirklich noch da sitzen, also wirklich vom Krebs schon gezeichnet und die Menschen irgendwie über die Mauer gehen, abhauen nach Ungarn und so. Und er sagt, was haben wir denn falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Wir wollten doch nur das Beste. Ja, so wie ein Vater oder Eltern ihre Kinder plötzlich gehen sehen, hat er so stellvertretend für diese Generation gesehen, dass ein ganzes Volk plötzlich nicht mehr da sein will. Ja.
Und deine Brüder, die ja immer DDR-kritisch waren, waren zwar Sozialisten, aber dem Staat gegenüber sehr kritisch eingestellt. Klaus hat den Mauerfall nicht mehr erlebt. Wie war das mit den anderen beiden?
Ja, sie wollten wirklich, also sie gehörten zu denen, die gesagt haben, lasst uns doch mal, die Idee Sozialismus ist doch toll, ja. Lasst uns das doch mal geben. Gebt uns die Werkzeuge, wir übernehmen das jetzt. Aus eurer Idee etwas weiterzuführen. Ne? Also durchaus mit anarchistischen Einsprengseln und so. Staat muss nicht sein, kriegen wir auch ohne Staat hin oder weniger Staat und so. Und das Missverständnis war, glaube ich, dass mein Vater zum Beispiel meinen Brüdern unterstellt hat, sie seien gegen die DDR. Das war nicht der Fall. Sie waren für die DDR. Sie wollten nur eine andere DDR. Und das ist tragisch, dass sie sich nicht verstanden haben. Ne? Also weder mein Vater seine Söhne verstanden hat, noch umgekehrt, ne? So dass sich die Grenzen da so verhärtet haben.
Du bist die letzte Überlebende. Vermisst du deine Brüder?
Ja, klar. Das waren tolle Leute. Ja? Also meine Brüder waren wirklich sehr schöne, kluge, begabte Menschen. Und die, glaube ich, ja, mir sowieso sehr viel gegeben hätten. Also wir hatten natürlich auch unsere Kämpfe und sie haben mich nicht ernst genommen. Ich habe sie gehasst, dass sie mich nicht ernst genommen haben. Aber ich habe sie geliebt, ja. Und sie fehlen, also sie fehlen auch einfach mit ihrer Haltung, die sie immer hatten. Ja, sie hatten nie eine Meinung zu etwas, sondern sie hatten immer eine Haltung. Und ich finde, dass solche Leute fehlen, Leute mit Haltung. Ja, insofern fehlen sie mir als Brüder und sie fehlen, glaube ich, auch dieser Gesellschaft.
Hast du Sorge, dass die Erinnerung an sie und ihre Filme, ihre Bücher, ihre Prosa irgendwann mal verblasst?
Darüber denke ich ehrlich gesagt nicht nach, also weil ich bin jetzt auch nicht so jemand, der so weit in die Zukunft und über Hinterlassenschaften nachdenkt, ja, also was bleibt oder so, also weder was meine Brüder betrifft, noch was mich betrifft. Ich finde, was sie gemacht haben, so schön. Mein Bruder Peter zum Beispiel hat wunderschöne Kindermärchen gemacht, ja, also die als Hörspiele in der DDR veröffentlicht wurden. Man kann die übrigens auch im Internet bei YouTube stehen, die alle, diese Kinderplatten, die von Generation zu Generation auch weitergereicht wurden. Also wenn sowas dann irgendwie bleibt, fände ich das total schön. Aber das ist ja so oft mit Kunst so. Man kann es ja nicht beeinflussen. Es gibt einen Kanon, der dann irgendwann von Leuten bestimmt wird, das gehört zur Kunst und das nicht. Das kann weg, aber das will ich auch gar nicht bestimmen. Es wäre schön, wenn es bliebe.
Marion Brasch ist heute Abend mein Gast. Ab jetzt ist Ruhe, heißt der Roman über ihre Familie, der 2012 rausgekommen ist. Kann man sagen, dass mit dem Roman über deine Familie bei dir ein Damm gebrochen ist?
Ja, also es war aber auch so, dass der Verlag gesagt hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du was hast, dann mach. Und das ermutigt natürlich, motiviert total und so. Was noch lange nicht bedeuten muss, dass es gut ist und gut genug, dass so ein Verlag das dann auch druckt. In dem Fall hatte ich Glück. Und dann habe ich das dritte Buch, die Godot-Geschichten, habe ich bei einem ganz kleinen Verlag gemacht, weil da wiederum der Verlag gesagt hat, also Fischhafer gesagt hat, ja, das passt jetzt nicht so ganz in unser Programm und so. Ja, aber dann habe ich so eine Freude daran gehabt, mir sowas auszudenken. Und jetzt bin ich angefixt.
Du hast mal gesagt, deine Familiengeschichte aufzuschreiben sei für dich sowas wie eine Therapie gewesen.
Haben eher andere gesagt. Also für mich, mir war das gar nicht klar. Aber andere haben gesagt, andere legen sich auf die Couch beim Psychiater und du hast deine Geschichte geschrieben. Und das ist tatsächlich so, dass ich viel verstanden habe, also über meinen Vater ganz besonders viel, aber auch bestimmte Dinge bei mir besser erklären konnte, warum ich so bin, wie ich bin. Das ist ja eine Familienaufstellung, die ich da gemacht habe, in der ich mich bewegen musste auch, ne? Fiktional, aber auch immer in den Fakten, die da waren, ja. Und das war interessant. Also da war mir da tatsächlich einiges klar danach, was ich vorher nicht so richtig wusste.
Zum Beispiel?
Naja, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, was jetzt erstmal, das könnte vielleicht jeder von sich behaupten oder viele.
Auch.
Ja, genau. Es gibt aber zum Beispiel bei mir so die Tendenz dazu, Beziehungen eher auszuweichen. Und ich habe verstanden, ich war in der Wochenkrippe und Wochenkrippe war in der DDR. Man ist montags abgeliefert worden und freitags abgeholt, ne? Und das wirklich im Kleinkindalter. Und das war ich 2 Jahre in der Wochenkrippe. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch Geschichten über traumatisierte Wochenkrippenkinder. Traumatisiert war ich nicht, weil ich glaube, ich war da sehr behütet. Aber ich habe das Vertrauen in Beziehung und Bindung offenbar relativ früh verloren. Was heißt, dass ich nicht beziehungsunfähig, aber zumindest vorsichtig bin, um mich auf jemand anderen einzulassen. Und das war mir vorher nicht so klar.
Du hast eine Tochter, Lena? Die auch in die Braschen Fußstapfen tritt, wenn ich das mal so sagen darf, die ist am Theater.
Sie war bis vor kurzem, war sie
am Regieassistentin Deutschen
am Deutschen Theater, genau.
Was macht sie jetzt?
Jetzt macht sie gerade ein Volontariat und guckt mal.
Auch das sind vielleicht typische Brasche
Fußstapfen. Genau, sie ist da, glaube ich, auch eher noch nicht so, wie sagt man, zielsicher, was das betrifft.
Ihr habt zusammen am Deutschen Theater eine Collage auf die Bühne gebracht. Aus Szenen, Lesungen und Filmen, die Brüder Brasch heißt das Stück. Wie ist das mit der Tochter künstlerisch zusammenzuarbeiten?
Ja, das war toll, weil sie hat ja auch schon, als ich den Roman geschrieben habe, also meinen ersten, habe ich immer sie im Hinterkopf gehabt und dachte, sie muss das gerne lesen wollen. Und sie war natürlich immer interessiert, wer waren diese Leute, die sie ja eigentlich zum großen Teil gar nicht mehr kennengelernt hat. Also Thomas und Peter sind gestorben, da war sie auch noch relativ klein. Und wer waren diese Leute, die meine Familie waren oder hätten sein können? Und ihr diese Geschichte zu erzählen, war mir ganz wichtig. Und dann hatte ich diese Idee, meine Brüder nochmal auf die Bühne zu bringen mit ihren Geschichten und auch ihrem Verhältnis zueinander. Und da sie am Deutschen Theater war, dachte ich, das wäre eine gute Idee, wenn sie das einrichtet. Also wenn sie es, das heißt einrichten ist wie Regie führen, aber es war eine szenische Lesung mit verschiedenen anderen, also Film- und Musikelementen und so. Und sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man das erzählen. Ich habe es also geschrieben, so die Rollen geschrieben, und sie hat überlegt, wie man es auf die Bühne bringen kann. Und das hat nochmal ihr diese Familie auch, glaube ich, ein Stück näher gebracht.
Um nochmal auf den Zufall zurückzukommen, der in deinen Romanen eine große Rolle spielt. Ist das Zufall, dass alle in der Familie Brasch künstlerisch begabt zu sein scheinen?
Da glaube ich dann doch auch an die Gene, an die Natur, dass da meine Mutter eine gewisse Vorleistung schon erbracht hat, genetisch, dass dieses musische Talent irgendwie da ist. Und dann der Zufall ist dann, glaube ich, kommt dann hinzu, dass man die Gelegenheit dazu bekommt, das auch zu entdecken. Also weil es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, die über Talente verfügen, die sie nie entdecken, weil es diesen Zufall nicht gibt, weil nicht ist irgendwie passiert, dass sie sagen, dass, oder dass jemand anders ihnen sagt, Mensch, du kannst toll mit irgendwie Dingen umgehen oder werd doch Tischler oder so. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine, ja? Oder so vor sich hin summen und sagen, ja, du bist talentiert zum Singen. Mach was draus, ja. Und dann.
Es gibt ja die Geschichte von Amy Winehouse, die angeblich nie gewusst hat, dass sie gut singen konnte, weil sie immer gedacht hat, alle könnten so singen.
Ach so, oder sowas, ne? Und dann braucht es jemanden, der sagt, hier, du machst das. Und der dann auch den Tritt in den Hintern, das ist, glaube ich, der Tritt in den Hintern ist für mich schicksalhaft auch entscheidend gewesen immer. Mach das jetzt, also sonst hätte ich immer auf halber Strecke irgendwie aufgehört. Ich hätte meinen Roman nicht geschrieben, wenn der Verlag nicht gesagt hätte, wir möchten, dass Sie dieses Buch schreiben.
Bist du der Arschtritt für deine Tochter?
Ja, vielleicht ein bisschen. Also vielleicht ein bisschen, aber letztlich kann ich ihr auch nur sagen, guck mal, da ist eine Tür. Wenn du durch die gehst, wer weiß, was dahinter ist. Ne? Also du kannst davor einfach stehen bleiben oder sie ignorieren, aber du kannst auch einfach mal gucken, was dahinter ist. Also das schon, aber ich würde sie, also ihr nie, auch nicht seelisch oder wie auch immer psychologisch Gewalt antun und sagen, hier, so. Weil dazu bin ich zu sehr auch ihre Mutter, die das nicht möchte. Sie ist erwachsen, sie kann ihre Entscheidung selber treffen.
Die Schriftstellerin Marion Brasch war heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg mit dem neuen Roman.
Dankeschön, Frauke.
Redaktion der heutigen Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.